Playing Penguin Podcast, Ausgabe Nummer 6. Ja, willkommen, lieber Hörer, und ich bin diesmal nicht alleine im Studio. Wie auch in der letzten Folge begrüße ich bei mir den Leszek. Hallo, Leszek.
Hi.
Ja, genau. Leszek und ich, wir haben uns natürlich diesmal etwas Besonderes ausgesucht und wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Sendung im Stile des Retro-Fiebers. Und das Fieber hat uns voll erwischt. Unser erstes Spiel, worüber wir heute reden werden, das ist Minecraft. Minecraft, ja, was ist denn Minecraft?
Ja, Minecraft ist quasi sowas, man kann sich's vorstellen wie, man hat ja ganz, ganz früher hatte man ja sowas, so Lego-Bausteine, die man hatte. Und das hat man quasi jetzt übernommen, dieses Spielprinzip der Lego-Bausteine in ein Computerspiel, wo man auch ähnlich wie mit den Lego-Bausteinen einfach in Blöcken einfach die Möglichkeit hat, sich eine ganze Welt aufzubauen und zu erschaffen. Und im Grunde genommen kann man es mit einem Begriff, glaube ich, ganz gut beschreiben, ist es ein Survival-Aufbaustrategiespiel.
Genau. Ja, da kann man eigentlich nicht viel zu ergänzen, außer dass es vielleicht so ein bisschen für die Leute, die etwas jünger sind unter uns, sich mit dem Garry's Mod vergleichen lässt. Das ist nämlich so ein Sandkastenspiel im weitesten. Und
ja, ich kann da was zum Hintergrund erzählen, weil das Ganze ist von einem Programmierer, glaube ich, initiiert worden. Der Typ heißt Markus Persson und ist ein Schwede, langjähriger Programmierer, hat schon bei einigen anderen kleinen Game-Studios rumgearbeitet, rumgetüftelt und hat dann kam irgendwann mal auf die Idee, nachdem er sich ein anderes Spiel angeschaut hat, dass so ein Spiel mit ja nicht der allertollsten, allerneuesten Grafik, aber mit einer guten Spielidee doch was Gutes sein kann und hat dann angefangen dran rumzuprogrammieren, erstmal in Java und so ist es auch bis heute geblieben. Es ist in Java entwickelt und man kann es dann auch direkt vom Browser aus zocken, egal auf welchem Betriebssystem.
Hauptsache es gibt Java, genau. Ja, und das ist halt auch das Besondere an dem Spiel. Also dieses Spiel war ja eigentlich mal so als umsonst Hobbyprojekt gedacht und dann wurde das Spiel halt mal im Team Fortress 2 Block erwähnt, also dieses Strategiespiel, und da bekam das ja ziemliche Popularität. Und inzwischen ist es so, dass man Minecraft für, ich glaube, $10, also etwa 9 Euro irgendwas, erwerben kann. Und dann bekommt man gleich auch eine leicht aufgebohrte Version von dem Spiel.
Ja, das ist also die Version, das kann ich auch noch mal kurz erwähnen, das ist die neueste Version, das ist die Entwicklungsversion, die Alpha-Version, das ist die was kostet. Und man kann sich immer noch die Classic-Version runterladen, beziehungsweise auch online spielen und die ist kostenlos, kostenfrei, man muss da nichts irgendwie blechen und ja, die ist schon mal für den Einstieg nicht schlecht, kann man sich das Ganze anschauen. Allerdings funktioniert da zum Beispiel Vollbildbetrieb überhaupt nicht und das ist halt das, was die Entwickler da, es sind ja mittlerweile jetzt schon ein paar mehr, ich glaube 5 Entwickler,
genau,
die sich dran beteiligen und zum Beispiel ein Entwickler nur für diesen 8-Bit-Sound zuständig, was ja auch relativ geil ist.
Jo.
Ja, naja, aber die haben ja jetzt schon ein paar bessere Soundeffekte mit eingebaut. In der Classic-Version war es halt wirklich noch sehr porös, sagen wir, sehr spröde. Aber jetzt ist es wirklich doch besser geworden. Auch die Sounds der verschiedenen Tiere, weil da laufen ja auch Tiere rum. Ich glaube, wir sollten was ein bisschen mehr zum Setting erzählen, ne? Wo wir da uns dann befinden, wenn wir mit dem Spiel losstarten.
Genau, also der Spieler, der landet ja quasi, wenn man so ein neues Spiel startet, in einer komplett vorgefertigten Welt, die halt per Zufallsgenerator erstellt wird. Zumindest war das bei mir halt so. Und das ist dann halt quasi eine Welt aus Blöcken, aus viereckigen Blöcken. Und die kann man dann halt nach Wunsch und Liebe halt, wie man es möchte, verschieben, verbauen, zerstören, erweitern, erhöhen, wie man es möchte. Und das ist halt quasi, hört sich erstmal ziemlich langweilig an in meinen Augen, aber das ist es überhaupt nicht, denn diese Welt, die reagiert dann auch auf dich. Also ich habe zum Beispiel gestern so ein bisschen gespielt und habe da erstmal mit dem Wasser experimentiert und stand dann da erstmal da und habe mir so ein unterirdisches Wassersystem gebastelt. Und das ist schon ziemlich cool an dem Spiel. Ja, Minecraft, Survival-Shooter, hast du ja schon erwähnt. Also was macht man denn so zum Beispiel im Multiplayer-Modus? Hast du den auch schon angetestet?
Den Multiplayer-Modus habe ich noch nicht angetestet, aber genauso wie im Singleplayer-Modus habe ich auch ein bisschen was rumprobiert und habe dann da zum Beispiel erstmal die Grundzüge oder das Grundspiel so ein bisschen durchgezockt, weil man muss sich halt vorstellen, es gibt halt auch ganz normal, halt, man kann sich wie vorstellen, wie auf einer Insel ist man quasi Und man hat dann die Möglichkeit, ganz einfach Steine abzubauen, einfach mit der Hand. Das tut natürlich erstmal weh. Deshalb das allererste, was man machen sollte, ist an so einem Baumstamm rangehen und ein bisschen was Holz hacken. Oh. Und dann kann man sich aus diesem Holz, das kann man halt verarbeiten. Dafür gibt's extra ein Inventory-Menü, was es einem erlaubt, ganz einfach die Holzblöcke, die man eingesammelt hat, man muss mehrere einsammeln. Ich glaube, zwei muss man einsammeln, dann kann man so ein verarbeitetes Holz erstellen, vier Paletten davon. Und diese kann man dann auch wieder für Werkzeuge gebrauchen. Also das allererste, was ich mir aufgebaut habe, ist, nachdem ich mir, ich glaube, es waren auch wieder vier dieser Paletten Holz gebastelt habe aus dem Holz, was ich mir quasi abgeholzt habe aus dem von den Bäumen, habe ich dann mir so eine Werkbank gebastelt. Und die kann man ganz einfach dann mit der rechten Maustaste einfach irgendwo hin platzieren in der Welt, wo man sich gerade befindet, und hat dann die Möglichkeit, da auch professionelle Sachen mitzubauen. Also so zum Beispiel eine Axt kann man da irgendwie mitbauen. Natürlich ist so eine Holzaxt nicht so gut geeignet, aber zumindest so ein Werkzeug, um jetzt zum Beispiel Kohle oder Steine richtig abzuhacken, das geht dann auch deutlich schneller als mit der Hand, also mit der Hand auf so einen Stein draufhauen. Also da ist der Realismus schon doch noch ein bisschen mit dabei, aber so Physik oder sowas ist nur bedingt anwendbar auf das Spiel, weil gerade beim Holzhacken wird man relativ schnell merken, man hackt irgendwie den Baum von unten ab und der Rest des Baums oben bleibt einfach stehen, wenn man unten einfach ein Loch reingehauen hat in den Baum. Und so kann man zum Beispiel ganz lustige Sachen machen, wie das ganze Holz vom Baum abhacken, aber die Blätter bleiben halt noch in der Luft stehen.
Genau.
Also die Physik ist da nicht so realistisch, sagen wir mal so.
Genau, aber das macht ja gerade den Charme des Spiels aus. Also das, was du zum Beispiel jetzt als Singleplayer-Erfahrung gemacht hast, das habe ich zum Beispiel im Multiplayer erlebt. Da hat mich nämlich dann ein Spieler gesehen, oh Mensch, du, der ist neu, und den entführe ich jetzt mal. Hat gesagt, hey, du, komm mal mit. Ich bin dann halt mitgegangen und da hat er sich etwas ganz Böses überlegt. Dann bin ich nämlich in eine Höhle rein und habe mich gewundert, warum steht der denn da auf einer Anhöhe? Und dann hat er nämlich zum Beispiel diese Spielphysik ausgenutzt und hat gesagt, okay, gut, ich mache jetzt oben mal ein Steinchen weg und dann läuft Wasser rein und dann ertrinkst du. Und das war dann halt schon echt böse und das war dann meine erste Erfahrung mit Minecraft. Und naja, das ist halt so das Coole. Das ist halt eine Welt, die du gestalten kannst. Und das, wenn man es alleine macht, hört sich schon ganz cool an, so, ne, mit Werkbank bauen und Werkzeuge. Aber wenn man das dann halt zum Beispiel im Mehrspielermodus spielt, dann steht man da und denkt sich nur, boah, geil, was die Leute da so teilweise fabrizieren.
Ja, das ist vor allen Dingen, glaube ich, im Mehrspielermodus auch relativ interessant, weil man ja die Möglichkeit dann hat zu kooperieren und zum Beispiel ganze Gebäude, ganze Schlösser aufzubauen aus den verschiedenen Materialien. Und natürlich verschiedene Werkzeuge braucht man dann natürlich auch, spezielle Gegenstände. Und man kann das Ganze dann natürlich auch aufhübschen. Man kann ja, glaube ich, auch Blumen, glaube ich, einfangen, genau, die da irgendwo rumwachsen. Und dann kann man die zu Hause irgendwie bei sich in seinem Schloss, das man gebaut hat, aufstellen. Und was ich relativ interessant fand und richtig grandios war zum Beispiel, dass einer sich gedacht hat, bauen wir mal jetzt komplett Raumschiff Enterprise in diesen Klötzchen nach. Und die Klötzchen, der hat sogar ausgemessen, wie groß die Klötzchen also dann im Realen ungefähr sind. Also ein Klötzchen, ein Quadratmeter ungefähr. Und da hat das dann wirklich 1:1, ich weiß nicht, da hat er Infos wahrscheinlich von dem Raumschiff Enterprise irgendwo von der Webseite geholt, wie lang und breit das Ganze ist, und hat das dann 1:1, also zumindest den Umriss nachgebaut und hat dann jetzt ein paar Leute gesucht, die ihm helfen, da die verschiedenen Level der Enterprise, verschiedenen Quartiere der Crew auch noch nachzubauen. Und das ist echt schon eine wirklich grandiose Sache. Vor allen Dingen braucht man da eine ganze Menge Zeit und ich glaube, Zeit ist auch der richtige Begriff hier bei dem Spiel, weil das ist halt ein Aufbauspiel, da braucht man eine ganze Menge Zeit, um erstmal, ja, vielleicht die ersten Schritte sind relativ einfach, aber um was Grandioses zu erstellen, braucht man noch doch schon eine ganze Menge Zeit, wenn man was Eigenes erstellen möchte. Ansonsten kann man natürlich die verschiedenen anderen Dinge sich schon anschauen, die andere Leute schon gebaut haben, was auch relativ interessant ist.
Genau, das ist auch so das große Überraschungs- und hier und da, und ich schaue mir mal was ab, was der andere Spieler gebaut hat, wie baue ich denn das? Also die Lernkurve in diesem Spiel, die ist echt fantastisch. Also dieses Spiel hat ja eigentlich kein Tutorial und ich bin zum Beispiel gestern eingestiegen in dieses Spiel und das, was du jetzt so in den letzten 5 Minuten erzählt hast, das habe ich dann quasi von anderen Spielern durch Abgucken gelernt, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Ja, und zu diesen Gebäuden, da muss ich auch was sagen. Also da haben sich auch ein paar Spieler eine nette Idee gehabt. Die haben sich nämlich zwei Burgen gebaut und die bekämpfen sich dann quasi aus ihren Burgen heraus und versuchen dann eine Prinzessin zu retten. Also so weit geht das in dem Spiel teilweise schon. Es ist echt cool.
Ja, das Spiel ist vor allen Dingen abwechslungsreich. Was ich auch gesehen habe, war letztens hat einer eine Achterbahn komplett
Ja.
gebaut. Und das ist auch genial. Da kannst du dann ähnlich wie, na, wie hieß das Spiel? Rollercoaster Tycoon, nur in 3D halt, kannst du halt durch so eine Achterbahn, einfach auf eine
Rasen.
Achterbahn sich draufsetzen und fahren.
Genau, also ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich mal irgendwann so weit in dem Spiel bin, baue ich das mal nach, weil das ist schon echt cool, was die Leute so machen. Also wenn man mal bei YouTube, BlipTV oder sonst wo Minecraft eingibt, da sieht man dann echt die verrücktesten Sachen. Und ja,
Ja,
wie
man sieht auch
gesagt.
teilweise lustige Sachen. Zum Beispiel gibt es ja auch Tutorial-Videos für die, die gerade einsteigen und die vielleicht auch ein bisschen schon was länger an dem Spiel spielen und ein paar Tipps brauchen, wenn sie was verbessern wollen. Aber ein Tutorial-Video ist mir im Kopf geblieben, weil das war so lustig, weil der Typ ging halt in seine Wohnung rein, in sein Schloss, hat sich ein riesengroßes Schloss gebaut aus Holz und wollte da halt Feuer an der Feuerstelle sein Feuer legen und hat das zufälligerweise ein Stückchen daneben gelegt und auf einmal fängt die ganze Bude an zu brennen und er hat also den Screencast oder dieses Video komplett durchgemacht. Das heißt, man sieht dann, wie er dann zur Wasserstelle läuft, das Wasser nimmt und versucht dann dieses Feuer zu löschen, aber das ist halt zu schnell und die ganze Bude brennt ihm dann ab und ja, er ist dann ziemlich enttäuscht und kann mit seinem Screencast quasi nicht fortfahren.
Cool, also das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist einer der coolen Momente in Minecraft.
Ein Kritikpunkt, den man da dem Spiel natürlich immer irgendwie nachlasten kann, ist natürlich die Grafik, weil das ist halt so, das ist halt keine hochwertige Grafik, das ist einfach so schnell zusammengewurschtelt, sagen wir mal so. Und ich glaube, das sind auch nur insgesamt 8 Pixel, die so ein Block hat insgesamt. Mehr ist da nicht. Und zwei Animationszustände, also einmal halb kaputtgeschlagen der Block oder ganz kaputtgeschlagen, und das war es eigentlich auch schon. Aber ich glaube, gerade diese Schlichtheit macht ja das Spiel aus und ja, Sound muss sich vielleicht noch was verbessern an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich Bugs, es ist ja momentan die allerneueste Version, ist ja immer noch eine Alpha-Version. Ich hatte zum Beispiel das Problem, als ich es im Browser gespielt habe, habe ich mich einmal nach vorne bewegt und dann konnte ich mich nicht mehr nach hinten oder nach links oder nach rechts bewegen, sondern hat sich andauernd nach vorne bewegt. So als ob ich die Maus, die Tastatur die ganze Zeit gedrückt gehalten hätte. Also so kleinere Probleme tauchen da manchmal auf. Noch Clipping-Fehler gibt es auch manchmal.
Genau.
Aber hängen geblieben ist das Spiel bisher noch nicht bei mir. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, abwarten und gucken, wie das sich dann weiterentwickelt. Eine Sache, die ich relativ interessant finde, ist, dass man ja jetzt versucht, im Grunde genommen durch das Geld, was man einnimmt, im Grunde genommen nur die Server am Laufen zu bringen, am Laufen zu lassen, weil die sind ja schon das ein oder andere Mal ausgefallen, weil einfach der Ansturm zu groß war. Und
Genau.
interessant finde ich die Aussage auf der Seite, da steht nämlich, dass wenn also in Zukunft, nachdem das Spiel erfolgreich quasi fertiggestellt worden ist und das Ganze auch relativ gut verkauft worden ist, wird man das Ganze unter einer Open Source Lizenz freigeben, so dass andere Leute dann auch weiterentwickeln können, wenn sie wollen, oder halt eben das Spiel auch kostenlos dann wahrscheinlich auch irgendwie herbekommen. Es wird wahrscheinlich keine GPL-Lizenz sein, weil da irgendwie was, also dem Autor gefällt die nicht. Der spielt dann mit dem Gedanken, das unter eine Public Domain zu stellen. Wobei, ich glaube, da muss ihm noch einer sagen, dass Public Domain nicht gleich Public Domain ist, damit er das unter einer vernünftigen Lizenz stellt, aber wieder was anderes. Ja, aber ansonsten würde ich mal sagen, Minecraft ist ein guter Einstieg bei uns in die Sendung und wir könnten, glaube ich, dann fortfahren mit einem anderen Spiel, was auch so in Richtung Retro geht oder in die Retro-Welle im Grunde genommen, so LucasArts-Spiele. Ich weiß nicht, kennst du da, hast du noch ein paar LucasArts-Spiele? Weil es gab ja vor ein paar Jahren, glaube ich, 2, 3 Jahren, gab es ja ein Revival quasi dieser Spiele, die mal in der Box rausgegeben worden sind. Neu und hinten drauf stand ganz groß ein fetter Aufkleber, aber nicht für Windows XP geeignet. Das war so, glaube ich, als Windows Vista erschienen ist. Man konnte die Spiele dann nur noch auf so den alten Windows-Versionen der DOS, also auf DOS-basierten spielen. Aber es gibt ja mittlerweile so Tools, oder?
Genau. Genau, also das Tool, worauf du anspielst, das heißt ScumVM. Und ScumVM, nun ja, das ist quasi so die Rettung für die Leute, die alte Adventure-Spiele auch auf modernen Kisten spielen wollen und auch auf größeren Bildschirmen. Denn ScumVM ist, wie der Name schon sagt, sowas wie ein Emulator, eine virtuelle Maschine für die Scum-Engine. Und für die Leute, die schon etwas älter sind, Scum-Engine, da kommen vielleicht noch alte Erinnerungen hoch, die ganzen LucasArts-Adventures und auch die von AdventureSoft, also Simon the Sorcerer zum Beispiel, die sind in ScumVM geschrieben. Und die Leute von ScumVM haben halt gesagt, okay, gut, wir finden diese Spiele so klasse und versuchen die jetzt halt auf modernen Maschinen zu laufen zu kriegen und auch ein wenig die Technik, die heute natürlich in jedem Rechner drinsteckt, zu nutzen. Jeder von euch kennt schon zum Beispiel Monkey Island. Das ist ja jetzt vor einigen Jahren als Reloaded-Version rausgekommen mit aufgemotzter Grafik. Aber einigen Leute stört es ja halt immer noch, entweder weil das Spiel auf Englisch ist und das Original Monkey Island 2 gibt es ja auch auf Deutsch für die Scum-Engine. Und für die Leute ist halt ScumVM gemacht. Und das ist in jeder Linux-Distribution in den Paketquellen eigentlich dabei und lässt sich relativ einfach installieren. Ja, also wer dann halt noch eine Original-CD hat zu Hause oder wer sich die bei eBay bestellt, der nimmt sich dann einfach die Original-CD, schmeißt ScumVM an und hat dann die Möglichkeit, diese alten Spiele halt auch auf neuen Rechnern zu spielen. Und was ich halt auch sehr, sehr schön an ScumVM finde, ist, wenn du zum Beispiel einen 22-Zoll-Bildschirm hast oder noch größer, dann sieht diese 320er-Grafik auf so einem riesen Bildschirm natürlich echt blöde aus. Und da haben sich Leute gedacht, okay, gut, wir rendern das jetzt so, wir interpolieren quasi die Pixel so, dass das dann halt auch auf großen Bildschirmen einigermaßen ansehnlich ausschaut. Und das sieht man dann halt auch besonders bei den alten Titeln.
Also quasi so ein Filter, der drüber gelegt wird und das Ganze so ein bisschen smoother erscheinen lassen soll.
Genau, und das klappt meines Erachtens sogar in einigen Spielen richtig, richtig gut. Also ich habe zum Beispiel vor einer Woche Simon the Sorcerer 2 ausgekramt, das war damals auf so einer Spiele-CD mit drauf, habe mir das einfach mal in die ScumVM reingepackt und dann stand ich da und dachte mir, boah, das sieht echt gut aus. Also da haben sie dann auch schon die Filter so angepasst auf einzelne Spiele, dass die halt nicht zu stark und nicht zu schwach werden und das sieht dann auch teilweise echt aus wie aus einem Guss.
Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, dann werde ich wahrscheinlich ScumVM mir auch mal runterladen. Für die alten Indiana Jones Teile von LucasArts immer noch einer meiner Lieblings Adventure Games, glaube ich, für den PC.
Genau. Ja, genau. Und naja, ScumVM ist ja schon ganz cool, aber es gibt ja natürlich auch noch mehr Spiele, die aus der Zeit ziemlich cool waren und da bleibt mir so im Kopf so Super Mario. Und nun ja, das gibt es ja nicht so einfach so zum Kaufen und in den PC zum Reinstecken, aber ich glaube, da gibt es doch eine Alternative, oder?
Ja, da gibt's eine Alternative. Da haben sich ein paar Entwickler, ganz fuchsige oder wilde Entwickler, sind auf die Idee gekommen, das Ganze quasi nachzuprogrammieren, und zwar den besten Teil von Super Mario, nämlich Super Mario World, den es ja damals für den Super Nintendo gab. Den haben sie quasi genommen, im Grunde genommen, und die Spielidee natürlich komplett übernommen. Neue Grafik, etwas moderne Grafik, etwas andere Grafik natürlich, weil aus rechtlichen Gründen dürfen sie den nicht 1:1 übernehmen. Gemacht, aber man sieht ganz klar schon, die Wurzeln liegen halt bei Super Mario World und da hat man sich auch mit der Spielschematik beschäftigt, also diese Welten, wo man sich bewegen kann von einer Welt zur anderen und Schlösser, wo man halt eine Prinzessin retten muss, das hat man hier auch quasi übernommen. Und das Ganze auch mit einem tollen 8-Bit-Sound versehen. Und da kommt also schon wirklich schon so ein nostalgisches Gefühl hoch, hier Super Mario World-mäßig zu spielen.
Genau, also für jeden, der das Spiel geliebt hat, also ich kenn's auch, und wenn man dann noch so ein altes Gamepad hat oder so, dann fühlt man sich echt wieder wie mit seinem alten Super Nintendo und vor dem Fernseher, das ist total genial.
Ich glaube, es soll jetzt auch einen Multiplayer-Modus geben bei dem Spiel. Oh. So dass man quasi so mit dem Super Mario in dem Fall mit Y geschrieben, und er sieht auch ein bisschen was anders aus, ist etwas jünger und ist kein Klempner in dem Fall, aber Pilze gibt's im Spiel. Also so viel kann ich schon verraten. Die ganzen ganz normalen Röhren, wo man dann in ein anderes Level, quasi in das unterirdische Level quasi eintauchen kann, die gibt's natürlich auch noch. Also das haben wir natürlich auch gelassen. Und auch diese Schildkrötenpatrouille im Grunde genommen, wo man dann das Schild rumschießen kann, das hat man auch. Also die Grundelemente hat man im Grunde genommen gelassen. Und das ist so eine Hommage, glaube ich, an Super Mario World. Und ja, Multiplayer-Modus, da soll es jetzt möglich sein, auch mit einer Art Luigi, der weiß ja, keine Ahnung, ob der dann Luigi heißen wird, soll man mit dann auch spielen können, also zu zweit. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache, wenn man das dann zu zweit spielen kann. Und vor allen Dingen Level. Es gibt neue, ganz grandiose Level. Und da hat man sich auch was inspirieren lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so ein paar Hacks anschaue, die es fürs Original Super Mario World für den NES gibt. Da gibt es ja einige noch, die da ein bisschen was rumhacken, um die Levels noch komplizierter und noch schwieriger zu machen. Da hat man sich ein bisschen was von inspirieren lassen und hat das auch in das Secret Mario Chronicles mit eingebaut. Und da sind schon einige Level dabei, die richtig, richtig hart sind zu lösen. Aber ansonsten ist das ein wirklich sehr interessantes Spiel mit all den Gimmicks, die man aus Super Mario World kennt. Sehen halt ein bisschen was anders aus, aber man erkennt es doch schon deutlich wieder. Und auch die ganzen versteckten Level, die es irgendwie gibt, die sind natürlich auch alle mit in dem Spiel eingebaut.
Genau, also diese versteckten Level, worauf du anspielst, da kann ich noch mal kurz eine eigene Erfahrung mit einbringen. Also es gibt ja im Original Super Mario, ich weiß nicht, wer das schon mal auf YouTube gesehen hat, so ein Level, den schaffst du echt nur, wenn du irgendwie 2 Stunden dich durch irgendwelche Klickkombinationen kämpfst, genau. Und jeder einzelne Verklicker, da scheiterst du. Und diesen Level, den gibt es auch, den habe ich nämlich auch mal erwischt, der war nämlich auch gut versteckt in dem Spiel. Und wer den schafft, naja, ich will nicht verraten, was man dann zu sehen bekommt, aber das ist schon echt cool.
Ja. Jo. Ja, wo wir jetzt schon bei Super Mario sind, da passt da ja quasi unser nächstes Thema, nämlich Super Tux Kart.
Genau, Super Tux Kart. Das ist ja quasi, wie der Name schon sagt, so der inoffizielle Nachfolger zu Super Mario Kart. Und natürlich halt statt mit Mario mit Tux am Steuer und mit seinen Kollegen dem Gnu. Und das ist ein cooles Spiel und da ist es gerade Version 0.7 in der Entwicklung, in der Alpha-Phase. Und bevor jetzt die Leute aufschreien, oh nein, ihr vom Playing Penguin Podcast testet Alpha-Version. Nein, 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 wir haben uns die nur angeschaut und da hat sich nämlich im Vergleich zur Vorversion eine ganze Menge geändert. Und unter anderem ändern die Leute da die Grafik-Engine und die haben auch spielerisch sehr, sehr viel geändert. Ja, hast du dir das mal etwas genauer angeschaut?
Ja, ich habe eine Vorgängerversion nur angeschaut. Die neue Version habe ich mir noch nicht angeschaut, aber die Vorgängerversion war ja schon also richtig so dem Klassiker, also dem Klassiker auf dem Super Nintendo nachempfunden und hat auch Spaß gemacht zu spielen. Was hat sich denn jetzt bei der neuen Version alles geändert?
Genau, also die Leute, die haben halt gesagt, okay, gut, die Version 062A, die ist grafisch und technisch irgendwie auf dem Stand von 96. Und da haben die dann halt gesagt, okay, gut, wir haben jetzt halt die Engine gewechselt und die sind jetzt, glaube ich, bei der Irrlicht-Engine. Also habe ich auch noch nicht viel von gehört. Ich glaube, das ist so eine Open-Source-Engine, die noch etwas unbekannter ist. Und die haben halt die Engine gewechselt und das sieht jetzt alles sehr, sehr, sehr schön und sehr rundig und sehr stimmig aus. Und was sie halt gemacht haben, sind so ziemlich viele Performance-Tweaks und den Netzwerkcode haben sie halt komplett überarbeitet, so dass du halt auch im Multiplayer-Modus jetzt anständig spielen kannst. In der 06er war das ja noch so, als ich sie damals getestet habe, ging das irgendwie gar nicht. Da hattest du alle 5 Minuten Disconnect und das machte echt keinen Spaß. Mhm. Also, ja, und es ist eine neue Strecke hinzugekommen. Und die ist wirklich der Hammer. Also ich weiß nicht, hast du eine Wii zu Hause?
Nein, habe ich leider nicht.
Schade. Ja, okay, für die Hörer da draußen, die eine Wii haben, es gibt ja dieses Super Mario Kart für die Wii. Und da haben sie sich überlegt, Mensch, cool, da ist ein Level, den wollen wir halt so ein bisschen, naja, nachempfinden, nenne ich das Ganze jetzt mal. Und den haben sie nachempfunden. Das ist halt so ein Level, wo man über so Pilze reitet und mit scharfen Kurven und total abgefahren und total schwer auch. Und diesen haben sie halt nach Super Tux Kart portiert. Und das ist wirklich mit Abstand der Lieblingslevel der Super Mario Kart Spieler. Und der hat es jetzt auch nach Super Tux Kart geschafft.
Nicht schlecht.
Genau. Okay. Yeah. Ja, von Super Tux Kart kommen wir dann mal zu einem Spiel, das ist auch so aus der Retro-Ecke, damals noch von der Firma Blue Byte gemacht, Siedler 2. Und da gibt es ja auch seit Jahren schon eine freie Alternative. Und Wildlands heißt die und das ist jetzt verdammt ruhig geworden. Aber in den letzten Tagen ist da was passiert. Ich glaube, Leschik, da weißt du mehr, oder?
Ja, es gab eine Wii-Hack, so nennt sich das. Das ist eine Wildlands International Hacking and Coding Sitzung im Grunde genommen, wo sich all die Wildlands-Entwickler also getroffen haben. Ich glaube, das war in Karlsruhe. Und die haben da Neuigkeiten besprochen und das, was sie neu implementieren wollen in das Spiel. Und da fand ich richtig interessant, dass sie zum Beispiel das Multiplayer-Game-Menü komplett umändern wollen, damit jetzt der Multiplayer noch interessanter und noch einfacher zu starten geht. im Grunde genommen. Dann gab es noch ein paar Sachen, die sie besprochen haben über die Programmierung. Also intern wird das alles mit Lua-Skripts programmiert. Ich glaube, das ist, wird halt für die künstliche Intelligenz, also AI, benutzt und für andere kleine Dinge. Aber interessanter war dann, glaube ich, die Blueprint-Menüs, die sie vorgesetzt haben oder vorgestellt haben zumindest, wo sie dann versuchen, die Menüs zu verbessern. Das heißt, das Menü für Waren soll jetzt aufgeräumter werden, das Arbeitsmenü und das Gebäudemenü soll jetzt thematisch eventuell auch unterschieden werden, sodass man nicht mehr alles reingeklatscht bekommt in ein Fenster, sondern so, dass das Fenster ein bisschen was kleiner wird und man zwischen den verschiedenen Reitern dann wechseln kann, um dann die verschiedenen Objekte zu sehen. Und ja, vor allen Dingen will man auch Hilfen implementieren. Also zumindest als ich mit Wildlands angefangen habe, war halt das Problem, das ein oder andere Mal muss ich dann schauen, was macht jetzt dieses und jenes Gebäude in Wirklichkeit und wann muss ich das eine Gebäude bauen, bevor ich das andere bauen kann oder wann macht es Sinn. Und das soll jetzt alles mit in Form von Hilfen, soll das jetzt aufgewertet werden. Und das ist halt das große Fazit, was ich aus der WeHack irgendwie gezogen habe, von dem, was da veröffentlicht worden ist auf deren Webseite, wildlands.org. Und ja, hast du irgendwas gehört von der WeHack?
Genau, also das ist halt so das, was ich so mitbekommen habe, ist genau dasselbe wie du. Und was ich halt noch so im Forum gelesen habe bei denen, es ist ja gerade so bei aktuellen Rechnern, bei großen Bildschirmen, da wären wir wieder bei großen Bildschirmen, Mensch, das ist ja gerade das inoffizielle Thema der Sendung. Jeder, der schon mal Wildlands gespielt hat, der ärgert sich ja wahrscheinlich grün und lila und schwarz, dass man die Menüpunkte teilweise echt klein hat auf großen Monitoren, dass man dann entweder die Auflösung runterdrehen musste, was dann halt wieder auf die Bildqualität geht, oder wo man dann wieder auf Siedler 2 Niveau ist, oder man halt im Fenstermodus spielen musste. Und da haben die Entwickler endlich gesagt, juhu, wir machen da mal eine kleine Änderung und die wollen halt jetzt quasi ein echtes Zoom einbauen in dieses Spiel. Also nicht nur, dass man näher ranzoomen kann, sondern auch, dass die Menüpunkte mit reinzoomen. Und das ist halt so quasi das Feature, was ich auf meiner Maschine vermisst habe, weil ohne Brille kann ich Wildlands bei mir zu Hause nicht spielen.
Okay, ja, das war es, glaube ich, dann auch schon für diese Folge. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde schon voll und alle größeren Neuigkeiten besprochen. Und ja, jetzt gibt's noch was freie Musik und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Leszek und
der Christian. Ciao.
Ciao.
Such a get picked up.
Ja, in den nächsten Folgen wird es da wahrscheinlich auch ein Interview geben. Ich möchte da nicht zu viel sagen, aber ich hoffe, dass der Interviewpartner bald ein bisschen Zeit für mich findet. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich finde, wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein wenig freie Musik und verabschieden uns dann schon mal von unseren Hörern. Auch schon von den Hörern von Radio Tux, denn wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir arbeiten jetzt mit Radio Tux zusammen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich in 2 bis 3 Wochen. Bis dahin, tschüss, euer Christian und
tschüss. Ich war jetzt überhaupt nicht drauf gefasst, dass du jetzt so abmoderierst.
Okay, dann kannst du ja mal abmoderieren. Ich nehme dann das
ja, besser. Ich weiß aber nicht, was, wie und wo.
Ey, das schneide ich ans Ende von der Musik rein. Mal gucken. Die Leute, die sich das wirklich bis zum Ende reinpfeifen, die haben dann zu lachen. Ey, jetzt weiß ich, wie es den Leuten bei Radio Tux geht, weil das ist irgendwie deren größtes Problem, sich zu verabschieden. Also.
Ja, das Allerbeste ist ja dann so einen Spruch direkt schon, den man immer jedes Mal nur vorlesen muss oder den man im Kopf hat, irgendwann auswendig gelernt hat.
Ey, man könnte das ja mal so als Running Gag machen, dass man sagt, hey, pass mal auf.
So. Ja.